HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Moin. Tag, Frau Romalo. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Tag. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, freut mich
in
auch.
In Hamburg.
Ein verregneter Nachmittag in Hamburg. Im Rudolf-Steiner-Haus, im Herzen der Hansestadt, wartet Christoph Hück. Der 59-jährige Biologe und Chemiker, der in Genetik promoviert hat, arbeitet heute als Dozent für Waldorfpädagogik. Der Weg in die Bibliothek des Hauses führt über eine knarrende Holztreppe vorbei am Konzertsaal.
Waren Sie schon mal hier, Frau Romalo?
Nein, hier war ich noch nie.
Sollte man Ihnen gleich einen kurzen Blick in den Saal geben, oder? Mal kurz reinkommen.
Hallo.
Hallo. Ich war heute Morgen noch eine Probe von der Hamburger Kamerata. Heute Abend ist hier noch ein Konzert von der Musikhochschule.
Erklärt ein Mitarbeiter des Hauses und führt weiter zur Bibliothek. Die wandhohen Regale sind bis unter die Decke vollgestopft mit Büchern. Während im Konzertsaal der Flügel gestimmt wird, geht Christoph Hück an ein Regal, zeigt auf ein paar Bücher und erklärt:
Steiner hat ja vor allen Dingen durch Vorträge die Anthroposophie dargestellt. Und diese Bände, die Sie hier sehen, ist sozusagen das Vortragswerk. Insgesamt sind es über 300 Bände mit stenografierten Vorträgen. Hier gibt es welche zur Zeitgeschichte. Das sind alles esoterische Darstellungen. Und wenn man das sieht, ist es das größte Werk eines Philosophen, das jemals jemand produziert hat.
Vielleicht wäre das alles längst in Vergessenheit geraten, wenn Steiner nicht die Anthroposophie begründet hätte, zu der sich auch Christoph Hück bekennt.
Anthroposophie ist eine Wissenschaft des Geistigen, der spirituellen Welt. Und sie ist dem modernen Denken, dem wissenschaftlich geschulten Denken zugänglich, weil sie ihre Methoden ganz klar beschreibt. Also wie sie zu ihren Einsichten kommt, die man selber nachvollziehen und auch selber praktizieren kann. Anthroposophie ist für mich eben eine moderne spirituelle Weltanschauung und eine Lebensstütze.
Anthroposophen wie Christoph Hück sind überzeugt, dass es eine geistige Welt gibt. Dieses Geistige kann man im klassischen Sinn nicht beweisen, aber man kann die Methoden beschreiben, wie man zu diesen Erkenntnissen gelangt, wie man sich vom gewöhnlichen Verstandesbewusstsein in spirituelle Erfahrungen hinein entwickeln kann.
Also, dass man lernt, in Bildern zu denken. Bilder, die sehr viel umfassender sind als Begriffe und auch stärker das Seelische ansprechen. Und dann kann man diesen inneren Stufenweg weiter dazu bringen, dass man sich nicht nur anschauend, sondern empfindend, hineinversetzend in das, womit man sich beschäftigt, dass man anfängt, die Sache von innen zu fühlen, dass man dann auch von innen raus sie versteht und die entsprechenden Begriffe bilden kann, die wirklich die Sache beschreiben.
Um als Nicht-Anthroposoph Christoph Hück in seinen Ausführungen zu folgen, muss man ein paar Grundannahmen der Anthroposophie auf sich wirken lassen. Steiner unterscheidet vier Wesensglieder des Menschen. Den Astralleib, auch Trieb- und Empfindungsleib genannt, den Ätherleib, auch als Lebensleib bezeichnet, drittens den physischen Leib und schließlich das Ich.
Diese vier Wesensschichten des Menschen, die sind beobachtbar. Das ist also keine dogmatische Setzung, sondern es ist völlig klar, dass ein lebendiger Mensch etwas anderes ist als ein Mensch, der nicht mehr lebt. Und die Wissenschaft scheitert auch an der Erklärung dieser Schichten. Also als Naturwissenschaftler kann ich das wirklich sagen. Die Naturwissenschaft kann das Lebendige nicht erklären. Kein Mensch weiß heutzutage, was Leben ist, wie Leben entsteht, warum das Leben wieder aufhört. Das weiß die Medizin einfach nicht. Und man weiß überhaupt nicht, wie Bewusstsein entsteht. Und an der Stelle sagt die Anthroposophie, wir müssen Bewusstsein für sich betrachten. Wir müssen das Lebendige als einen eigenen, in sich selber begründeten Wesensbereich für sich betrachten.
Hinzu kommt, dass Anthroposophen eine Dreigliederung des Menschen annehmen, nach Fühlen, Wollen und Nachdenken.
Und gleichzeitig hat Rudolf Steiner auch eine leibliche Dreigliederung beschrieben. Und zwar nach dem Kopf mit dem Nervensinnesystem, das rhythmische System, Herz-Kreislauf und dann das Willens- und Stoffwechsel- und Gliedmaßensystem. Sodass die äußere Gestalt des Menschen wie ein Sichtbarwerden des geistigen Grundprinzips ist, was der Mensch darstellt. Aber man muss die äußere Gestalt natürlich lesen lernen können, um das zu verstehen.
Anthroposophie ist die Überzeugung, dass es eine geistige Welt gibt.
Helmut Zander ist Professor für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität Fribourg in der Schweiz, habilitierte zur Geschichte der Theosophie und der Anthroposophie.
Und diese geistige Welt existiert in uns, über uns und besteht in der Überzeugung von Rudolf Steiner aus etwas, das er das Göttliche nennt, aus unserem göttlichen Ich, aber auch aus Wesen, die in dieser geistigen Welt existieren. Beispielsweise Engel, Mächte. Für Rudolf Steiner ist Materie eigentlich nur eine andere Form von Geist.
2019 erschien eine Art Handbuch Zanders, ein Nachschlagewerk über Anthroposophie, das wie ein Lexikon aufgebaut ist. Darin findet man kurzweilig geschriebene Texte, die von Allnatura über Eurythmie, Landwirtschaft, Reinkarnation bis hin zur Waldorfpädagogik reichen. Interessierte können dort nachlesen, was das mit Anthroposophie zu tun hat, sagt der 62-jährige Universitätsprofessor.
Für Rudolf Steiner sollten Erkenntnisse der geistigen Welt genauso nachweisbar sein, so empirisch nachweisbar sein, wie Ergebnisse der Naturwissenschaften.
Steiner versteht Anthroposophie eben als Erforschung von übersinnlichen Welten.
Ansgar Martins ist Religionsphilosoph, promoviert an der Universität Frankfurt am Main.
Und Steiner sagt, genauso wie die Naturwissenschaft die Natur erforscht, so erforscht Anthroposophie das Geistige, das hinter der Natur, im Menschen, überhaupt hinter allem steckt. Das kann wissenschaftlich erkannt werden. Dabei wird erkannt, dass die geistige Welt und die physische Welt in einer permanenten Evolution und man kann sagen darwinistischen Höherentwicklung sich befinden. Für Anthroposophie spielt Evolution eine große Rolle. Es geht um die Entwicklung der Menschheit aus mythischen Urkulturen zu Menschen, die irgendwann mal wieder das Geistige erkennen können. Und Rudolf Steiner ist der Mensch, der exemplarisch für alle als Erster gezeigt hat, es ist möglich, diese geistige Welt zu erkennen. Das heißt, einerseits ist das Wissen, das er geliefert hat für Anthroposophen, de facto unfehlbar.
Andererseits zitieren Anthroposophen Steiner selbst mit seinen Worten, ich kann mich irren. Doch in der Praxis, so Ansgar Martins, zweifelt man eher nicht an den Erkenntnissen des Anthroposophiegründers. Würde man dies zum Beispiel für die Landwirtschaft machen, könnten auch Zweifel an den Erkenntnissen über Kleinkinder aufkommen. Um keinen Domino-Effekt zu erzeugen, bleibt das anthroposophische Wissen intakt. Und Rudolf Steiner war selbst wenig bereit, offenzulegen, wie er zu seinen Überzeugungen kam, weiß Helmut Zander.
Er hat seine Schriften mehrfach, manche Bücher mehr als 20 Mal überarbeitet und oft ins Vorwort geschrieben, er habe eigentlich an seinen Überzeugungen nichts geändert. Wohingegen man sehen kann, wenn man die unterschiedlichen Auflagen liest, dass er sehr wohl tiefgreifende Eingriffe vorgenommen hat. Es ist eigentlich schade, dass er am Ende nicht die Größe gefunden hat, zu sagen, ich habe mich an manchen Stellen zumindest grundlegend geändert. Aber er war eben der große Meister, der von seinen Anhängern angehimmelt wurde. Und dieser große Meister macht einfach keine Fehler.
In allem, was Anthroposophen tun, steckt die Überzeugung, dass man die geistigen Kräfte, die um uns wirken, nutzbar machen kann.
Wenn ich also ein anthroposophischer Landwirt bin, dann baue ich Möhrchen an, weil ich weiß, dass es geistige Kräfte gibt, die etwa im Mondzyklus wirken, die aus dem Kosmos auf die Erde wirken und die dann am Ende in dieser Möhre drinstecken.
Rudolf Steiner verstand die Anthroposophie als eine allumfassende Weltanschauung, in der kein Bereich unberührt bleiben sollte. Für Christoph Hück ein Alleinstellungsmerkmal.
Dass es eben bei der Spiritualität nicht darum geht, sich von dieser Welt wegzuwenden und im Geistigen sein Heil zu suchen, sondern es geht darum, das Geistige in die Praxis wirklich reinzutragen. Also letzten Endes ist das Ziel der Anthroposophie, die Praxis zu vergeistigen. Oder sagen wir es etwas verständlicher, menschlich zu machen.
Es gibt eine anthroposophische Medizin, eine anthroposophische Landwirtschaft, eine anthroposophische Pädagogik. Es gibt eine christliche Kirche, die Christengemeinschaft, die von Steiner inspiriert ist. Es gibt eine anthroposophische Tanzkunst, die Eurythmie. Und inzwischen gibt es auch anthroposophische Banken, in denen Menschen versuchen, Rudolf Steiners Ideen umzusetzen.
Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern, die Pflanzen lebend wachsen, die Tiere fühlend leben, in der der Mensch beseelt dem Geiste Wohnung gibt. Ich schaue in die Seele, die mir im Innern lebet. Der Gottesgeist, er webt im Sonn- und Seelenlicht, im Weltenraum, da draußen, in Seelentiefen drinnen, zu dir.
Mit diesem Morgenspruch begrüßen sich die Schüler der oberen Klassenstufen in den 245 Waldorfschulen, die es in Deutschland gibt. Waldorfschulen sind beliebt. Viele Eltern möchten, dass ihre Sprösslinge kreativ gefördert werden, keinem Schul- und Notenstress unterliegen, und sie zahlen dafür im Schnitt 200 € monatlich. In diesem Morgenspruch, so Ansgar Martins, der sich vom Waldorfschüler zu einem Anthroposophie-Kritiker entwickelt hat, werden die Grundannahmen der Anthroposophie genannt.
Erstmal, ich schaue in die Welt und dann, nachdem ich in die Welt geschaut habe, richte ich den Blick auf die Seele, die im Innern lebt und wo sich dann ein Kosmos an mystischen Innenwelten erstreckt. Und schließlich gibt es den Gottesgeist, der im Weltenraum da draußen und in Seelentiefen drinnen wirkt und der alles verbindet, der Grund für Steiners Erkenntnistheorie ist, warum er durch Introspektion erkennen kann, wie die Welt im Draußen funktioniert.
In der Regel wissen die Eltern ganz, ganz wenig über die ja auch sehr komplizierte Weltanschauung, die hinter Waldorfschulen steckt. Und mich würde es nicht wundern, wenn sehr, sehr viele Eltern überhaupt nicht wüssten, auf welche Schule sie ihre Kinder schicken.
Jesko hat vor 5 Jahren auf einer Waldorfschule Abitur gemacht. Der 23-Jährige erzählt, dass der Inhalt des Morgenspruchs nur einmal Thema im Unterricht gewesen sei.
In der 11. oder 12. Klasse hatten wir darüber gesprochen. Und zwar, es gibt auch ein Bild dazu, wo man sagt, wo sich Steiner inspirieren hat sollen. Und das Bild kam irgendwie in der einen Epoche, Geschichtsepoche halt vor, und dann hat er das so ein bisschen erklärt.
Ansonsten war das kein Thema, sagt der Student der Elektrotechnik, der für den Spruch seine eigene Erklärung gefunden hat.
Der Morgenspruch ist eher eine Art Fokussierung einfach, dass man halt einfach die Welt wahrnimmt und halt den Moment jetzt gerade wahrnimmt und dass man sozusagen so die Schüler alle zusammenbringt, dass sie sozusagen in dem Moment auch aufnahmefähig sind.
Vom anthroposophischen Überbau der Waldorfpädagogik habe seine Familie nichts gewusst. Das sei auch nicht wichtig gewesen, meint seine Mutter. Der ältere Bruder von Jesko hatte ADHS, kam damit im staatlichen Schulsystem nicht zurecht.
Und er hatte halt in den Hauptfächern schlechtere Noten und hatte dann eine Sonderschulempfehlung bekommen. Dann sind wir damit aber nicht einverstanden gewesen und haben dann nach einer Alternative gesucht. Und dann ist er halt auf die Waldorfschule gekommen in der 4. Klasse und Jesko dann in der 3. Klasse, weil er auch mit dem Staatsschulsystem nicht zurechtgekommen ist.
Zuerst einmal müssen Eltern wissen, dass Waldorfschulen sehr unterschiedlich sind, weil man auf ganz liberale und auf weltanschaulich beinharte Betonschulen treffen kann. Zweitens muss man wissen, was man für ein Kind hat. Waldorfschulen sind musisch-handwerklich orientiert, aber es gibt auch Kinder, die sich etwa kognitiv unterfordert fühlen. Es gibt Waldorfschulen, die sind für ein bestimmtes Kind einfach falsch.
Familie Werner würde das sofort unterschreiben. Beide Söhne hatten aufgrund ihrer Legasthenie enorme Schwierigkeiten beim Erlernen des Schreibens, erzählt Mutter Heidrun, auch auf einer Waldorfschule. Ihre Sorgen darüber wurden allerdings beschwichtigt.
Da habe ich der Schule, glaube ich, ein bisschen zu lange vertraut, weil letztendlich lesen können ist ja nicht eine Form von Intelligenz. Lesen können ist ein Schlüssel, um meine Intelligenz ausleben zu können. Und da fand ich den Ansatz von Herrn Steiner nicht mehr ganz zeitgemäß. Als sie etwas älter waren, haben wir massiv Nachhilfe im Grundlagenbereich des Lesen und Schreibens beiden Kindern angedeiht, damit sie ihre Schulabschlüsse vernünftig schaffen.
Natürlich habe sie das Gespräch mit dem Klassenlehrer gesucht, mehrfach sogar.
Also mit Kritik im Ansatz, das ist ja eine Kritik an dem Ansatz, jeder lernt es irgendwie, da geht man wirklich nicht sehr gut mit um. Also Lerndefizite wie eine Dyskalkulie oder eine Legasthenie finde ich nicht, dass die Waldorfschule die beherrscht.
Was beide Kinder allerdings wirklich gut mitbekommen haben, sagt Heidrun Werner, sei ein selbstbewusstes Auftreten und freies Sprechen, auch coram publico. Hinzu kam
das projektorientierte Lernen, das hat mich fasziniert. Das hat auch gerade so unseren Jüngeren, der das mit dem Lernen nicht so hat, den hat es erwischt.
Ich glaube, man kann relativ viel gebrauchen, also dass man gewisse Zeit an Projekten arbeiten kann, dass man dem auch aufgeschlossen gegenüber ist und auch lange dran arbeitet und halt auch vor allem kreativ dran arbeitet, dass man halt niemals das Kreative vergisst und halt sich das auch zuerst mal so dreimal anschaut und dreimal überlegt, ja, mache ich das jetzt wirklich so oder gibt es da noch eine bessere Lösung für? Ich glaube, das hilft mir auch ungemein für meinen Ingenieursalltag, diese Problemlösung zu gehen.
Ergänzt Jesko. In Waldorfschulen wird in Epochen unterrichtet, das heißt, man beschäftigt sich mehrere Wochen mit einem Thema. Die Schulbücher werden von den Kindern selbst erarbeitet und gestaltet. Es gehe, so Christoph Hück, nicht primär um Wissensvermittlung.
Aller Unterricht ist Entwicklungsförderung. Und aller Unterricht ist so aufgebaut, dass er das, was gerade jetzt in den Kindern oder Jugendlichen als Entwicklungsschritte ansteht, dass er das fördert, anregt.
Die Erstklässler kriegen Märchen zu hören. In der zweiten Klasse geht es dann in Richtung irgendwie Fabeln und Heiligenlegenden. In der dritten Klasse vollziehen die Kinder laut Steiners Anthropologie eine stärkere Abtrennung vom Elternhaus. Dazu kriegen sie dann von der Lehrkraft erzählt, von Geschichten aus dem Alten Testament, Adams und Evas Vertreibung aus dem Paradies. Gleichzeitig gibt es dann Handwerkerepochen und Hausbauepochen. In der vierten Klasse sind die Kinder dann irgendwie Germanen und kriegen die Artus-Legende oder so erzählt. In der fünften Klasse durchläuft man dann Griechenland und dann geht das Ganze so in der sechsten Klasse mit dem alten Rom weiter, bis man dann irgendwann mal in der zwölften Klasse mit der großen Faustlektüre als moderner Mensch in der Gegenwart angekommen ist. Das heißt, man könnte sagen, dass Kinder die Evolution, die Menschheitsgeschichte im Ganzen nochmal durchlaufen.
Die Arbeit im Schulgarten, in einer Werkstatt, im Tanz, die kann sehr befreiend, sehr zwanglos sein. Auf der anderen Seite muss man relativ klar sehen, dass der Lehrer, die Lehrerin, die beherrschende Persönlichkeit in der Schule ist.
In der sich die anthroposophische Lehre widerspiegelt. Reinkarnation und Karma haben in der geistigen Weltanschauung einen hohen Stellenwert, auch für Pädagogen.
Ihre grundsätzliche Haltung zu den Kindern ist, dass sie sagen, da sitzt jemand vor mir, der bringt sehr viel individuelle Geschichte und Erfahrung mit und Potenzial. Und ich habe nur das Umfeld zu bieten, dass sie sich so gut wie möglich entwickeln kann. Also es ist nicht das Wissen um frühere Inkarnationen, aber die innere Haltung, dass man sagt, in jedem Menschen ist ein unzerstörbarer Kern, der schon durch viele Leben durchgegangen ist.
Man muss sich als Waldorflehrer vorstellen, die Kinder, die da vor einem sitzen, haben schon in Jahrtausenden Jahren Menschheitsgeschichte etliche Inkarnationen hinter sich und haben jetzt hier ihre karmischen Altlasten abzutragen, zum anderen irgendwas, was sie für die Menschheit machen müssen oder für sich selbst. Man kann sagen, das ist Hybris. Man kann aber auch sagen, das ist der Grund, warum so überwältigend viele Leute davon positiven Erfahrungen berichten. Denn wenn man davon ausgeht, vor mir sitzt vielleicht die Reinkarnation Karls des Großen und der hat auch in diesem Leben wieder viel vor, dann werde ich sicher tun, was ich kann, um diesen Kindern irgendwie eine gute Ankunft auf der Erde zu bereiten.
Von dieser anthroposophischen Grundhaltung habe man an ihren Schulen ebenfalls nichts gespürt, erklären Jesko und seine Mutter übereinstimmend. Steiner selbst sagte, dass Waldorfschulen keine Weltanschauungsschulen sind, weiß Ansgar Martins. Aber die Anthroposophie sollte in der Methodik des Unterrichts angewandt werden.
Und dadurch will er der Welt zeigen, dass Anthroposophie funktioniert.
Gerade weil man in der Waldorfschule mit dem geistigen Überbau nicht unbedingt in Berührung kommt, sollte man genauer hinschauen. Immer wieder in der Kritik sind Rudolf Steiners rassistische, antisemitische Aussagen. Steiner sprach von menschlichen Rassen, von Wurzelrassen, von degenerierten Indianern, vom starken Triebleben der Neger. Das Problem dieser Rassenlehre liegt tief, sagt Helmut Zander.
Es ist bei Steiner Teil seiner Evolutionslehre. Er glaubt, dass sich der Kosmos evolutionär entwickelt hat, dass sich Kulturen evolutionär entwickeln. Und er glaubt letztlich auch, dass der Mensch sich evolutionär entwickelt, etwa in seinen Reinkarnationen. Und wenn man eine solche Evolutionslehre annimmt, von denen Steiner spricht, ein ganz normaler, üblicher Teil des Systems.
Christoph Hück sagt, dass man mit einem solchen Erbe sachlich umgehen muss. Der Bund der Waldorfschulen und auch die Anthroposophische Gesellschaft haben dies getan.
Man hat sich von diesen einzelnen Äußerungen Steiners distanziert. Man sieht die als damals zeitgebunden an. Es gibt genauso Aussagen, wo Steiner gesagt hat, Rassenideale sind der Untergang der Menschheit. Steiner beschreibt für frühere Zeiten, dass früher, man mag das Wort ja gar nicht benutzen, aber die Differenzierung der Menschengruppen eine größere Rolle gespielt hat, dass wir aber in einer Zeit leben, wo das völlig irrelevant wird. Und die Menschen, die immer wieder diesen Vorwurf erheben, die wollen der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik Böses.
Erstmal muss man festhalten, dass sich derartige Äußerungen durch Steiners gesamtes Leben ziehen. Das sind keine Ausrutscher in irgendwelchen Phasen. Ich gebe Ihnen ein Zitat von 1902. Soll Goethe die gleichen Bedingungen haben wie ein beliebiger Hottentotte, so wenig wie ein Fisch die gleichen Voraussetzungen hat wie ein Affe, so wenig hat der goethische Geist dieselben geistigen Vorbedingungen wie der des Wilden. Steiner, 1902, schriftlich.
Der Bund der Freien Waldorfschulen schreibt in der Stuttgarter Erklärung zu den Vorwürfen:
Die Freien Waldorfschulen sind sich bewusst, dass vereinzelte Formulierungen im Gesamtwerk Rudolf Steiners nach dem heutigen Verständnis nicht dieser Grundrichtung entsprechen und diskriminierend wirken.
Das sind Äußerungen, die sich scheuen, das Grundproblem in Steiners Denken zu identifizieren. Es sind eben nicht nur vereinzelte Formulierungen, die man irgendwie nach heutigem Verständnis nicht mehr akzeptieren könne, sondern es ist Teil seines evolutionstheoretischen Denkens.
Rudolf Steiner wollte mit Hilfe der Anthroposophie die ganze Welt verstehen, die für ihn nicht nur die materielle Welt war, sondern auch eine höhere, übersinnliche Welt. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich Steiner auch mit Religion befasst hat.
Er wollte Wissen statt Glauben. Er wollte höhere Erkenntnis statt Bibellektüre. Und deshalb hat er Religion als etwas Sinnvolles, Gutes betrachtet, aber als eine Art kleine Schwester der sehr viel größeren, sehr viel weiterreichenden Anthroposophie. Steiner hat aus der katholischen Tradition dieser neuen Kirche, der Christengemeinschaft, 7 Sakramente gegeben.
Darunter die Beichte, die im christlichen Verständnis den aufrichtig bereuten Fehler annulliert.
Steiner hat sehr genau gemerkt, dass das mit dem Reinkarnationsdenken nicht übereinstimmt und hat deshalb die Beichte umdefiniert, nämlich als kraftstärkendes Sakrament, das den Menschen in die Lage versetzen sollte, seine Erlösung selber voranzubringen.
Die Christengemeinschaft ist eine Kirche, die sich im Grunde gar nicht durch ihren Glauben groß definiert,
sagt Frank Hörtreiter, Priester der Christengemeinschaft und ebenfalls Anthroposoph.
Also bei uns wird zum Beispiel in der Taufe davon gesprochen, dass ein Mensch nicht erst irgendwie von den Eltern gemacht wird oder von Gott aus dem Nichts erschaffen, mit Beginn der Schwangerschaft oder bei der Geburt, sondern dass die Menschen schon vor der Geburt existiert haben.
Hier spiegelt sich die anthroposophische Denkweise wider, der Glaube an ein wiederholtes Erdenleben. Die Taufe fördert im Menschen die Kraft, so Hörtreiter, im Erdenleben die Verbindung zum Geistigen nicht zu verlieren. Dazu braucht es mehr als das Taufwasser.
Wir haben allerdings in einem zweiten und dritten Durchgang, das ist dann so, dass wir zum Wasser Salz und dann auch Asche zufügen. Und das hat zu tun mit der Welt des Vatergottes und des Heiligen Geistes.
Die Christengemeinschaft feiert, wie auch die anderen Kirchen, alle religiösen Feste.
Was bei uns aber etwas mehr betont wird als bei den anderen, das ist vielleicht aufgrund unserer Natur- oder Schöpfungsverbundenheit, dass wir auch eine extra Festeszeit haben zu Johanni, also Hochsommer, und Michaeli, also Herbst.
Anthroposophie ist nicht nur Geist, sondern auch Materie, so Helmut Zander. Das heißt auch Organisation. 1923 gründete Steiner die Anthroposophische Gesellschaft. Fast 100 Jahre später hat sie knapp 12.200 Mitglieder, Tendenz fallend. Dafür erfreuen sich die Praxisfelder größter Beliebtheit. Ob Dr. Hauschka Kosmetik, die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken oder Demeterhöfe. Hinter allem steht die Anthroposophie Steiners.
Spannend finde ich, dass diese Praxisfelder im Moment eine diffuse Grenze bekommen. Es gibt Schulen, die praktizieren de facto weitenteils nach Waldorf-Vorstellungen, nennen sich aber nicht so. Es gibt Winzer, die nach anthroposophischen Prinzipien, nach Demeter-Prinzipien ihren Wein herstellen, aber mit Anthroposophie nichts am Hut hat und auch nichts damit zu tun haben will. Man will einfach die Methoden nutzen, um guten Wein zu produzieren. Ich habe den Eindruck, dass das für Anthroposophen oft schwierig ist, weil man den Eindruck hat, man entkernt die Anthroposophie. Man nimmt die Methoden, die Praxis, aber will die Weltanschauung nicht.